an eine Zeitungsredaktion schrieb. Und in diesem Brief erklärte er, dass es eigentlich keinen Sinn macht, Sonntag für Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen. Es sei letztlich nur Zeitverschwendung. Und er schrieb in diesem Brief, ich bin über 30 Jahre in die Kirche gegangen und habe etwa 3000 Predigten gehört, aber ehrlich gesagt, ich kann mich an keine einzige erinnern. Und so denke ich heute, ich habe meine Zeit verschwendet und auch der Prediger hat seine Zeit verschwendet. Dieser Brief, dieser Kommentar hat dann in dieser Rubrik Lesebriefe eine richtig lebhafte Diskussion ausgelöst, die einige Wochen dauerte, bis eines Tages jemand den Trumpf setzte mit folgendem Kommentar: Ich bin jetzt schon 30 Jahre verheiratet. In dieser Zeit hat meine Frau ungefähr 32.000 Mahlzeiten für mich gekocht. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich mit bestem Willen auch nicht an ein einziges Menü dieser Mahlzeiten erinnern. Aber eins weiß ich, sie haben mich alle ernährt und mir die Kraft gegeben, um meine Arbeit zu tun. Hätte ich aufgehört zu essen, wäre ich heute tot. Vielen Dank. Wie gut, dass es Leute gibt, die einem dann auch zu trinken bringen und dann sich die Stimme erholt. Als ich das las, da musste ich denken, ich habe hier in Fullingen bestimmt so zwischen 700 und 800 Predigten gepredigt. Das ist unglaublich. Und ich bezweifle sehr, dass sich einer von euch auch nur ansatzweise an die Gliederung oder an die Hauptpunkte meiner letzten Predigt erinnert oder überhaupt irgendeiner Predigt. Wir versuchen es ja hier mit PowerPoint und so weiter ein bisschen zu erleichtern, damit man sich die Dinge besser einprägt. Aber trotzdem, wir vergessen schnell. Und doch weiß ich, dass Gott sein Wort gebraucht, um uns zu ernähren, um uns zu belehren und uns geistlich zu stärken und auch zu verändern. Und ich hoffe sehr, dass durch das Wort Gottes auch schon mancher in seiner bestimmten Situation angesprochen wurde, auch wenn er sich jetzt nicht an eine konkrete Predigt erinnern kann. Es wäre äußerst traurig, wenn wir uns hier Sonntag für Sonntag nur versammeln würden, weil das eine Tradition ist, am Sonntagmorgen in einen Gottesdienst zu gehen. Nur aus Tradition in einen Gottesdienst zu gehen oder weil es einfach zu unserem Frömmigkeitsstil dazugehört, das ist, liebe Geschwister, viel zu wenig. Und ich möchte heute in dieser Botschaft uns nochmal daran erinnern, warum wir uns jeden Sonntag hier zusammenfinden. Das ist keine neue, noch nie gehörte Weisheit, was ich hier heute sagen werde, sondern es geht eigentlich um einen Grundgedanken, den wir alle kennen. Und trotzdem, meine ich, müssen wir immer wieder neu daran erinnert werden. Wir essen immer wieder unser Frühstücksbrot. Und das Wunderbare ist, während wir erinnert werden, werden wir zugleich ernährt. Warum kommen wir also hier zusammen? Was hat Priorität, wenn wir uns hier versammeln, um als Gemeinde Gemeinschaft zu pflegen und Gottesdienst zu feiern? Da gibt es sicherlich mehrere richtige Antworten auf diese Fragen. Ich möchte in dieser Botschaft zwei wichtige Dinge, die wir alle kennen, auf den Leuchter stellen. Es ist die Lehre und es ist der Lobpreis. Ich möchte also in dieser Botschaft den Fokus setzen auf diese kurze Antwort und die lautet: Lehre, die in den Lobpreis führt. Belehrung nicht nur, um mehr Wissen anzuhäufen, nicht nur, um sagen zu können, in den und den Punkten unterscheiden wir uns von unseren Nachbarn, sondern Belehrung, sie dient zur Anbetung. Lehre führt uns in den Lobpreis. Sie soll dazu dienen, dass wir von Gott mehr und mehr begeistert sind und ihn anbeten und ihn erhöhen und uns an ihm erfreuen und in ihm zufrieden sind. Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Dazu müssen wir unseren Verstand gebrauchen und dazu brauchen wir Lehre. Aber er möchte auch, dass wir von ganzem Herzen im Singen, im Zujubeln, dass wir groß von ihm denken und groß von ihm reden. Und deshalb, Lehre und Lobpreis gehören zusammen und sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wenn unser Singen, unser Lobpreis nicht gegründet ist auf die Erkenntnis dessen, wer Gott ist, sprich auf die Lehre von Gott, dann ist sie unbedeutend oder dann ist er unbedeutend, ist die Anbetung unbedeutend und leer. Denn Gott wird nicht geehrt durch Emotionen, die nicht verwurzelt sind in der Wahrheit über ihn. Wenn nur die Musik bestimmte Gefühle in uns weckt, heißt das noch lange nicht, dass Gott dadurch geehrt wird. Wenn nur unsere Beziehungen, die wir einander pflegen, bestimmte Emotionen in uns wecken, heißt das nicht unbedingt, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Nur wenn Gott Teil der Gleichung ist, wird er im Lobpreis oder in der Anbetung durch unser Denken und durch unser Fühlen verherrlicht. Lehre, die zum Lobpreis führt, heißt also, wir müssen Gott zuerst kennen, damit wir ihn in angemessener Weise anbeten können. Lehre, die zum Lobpreis führt, bedeutet auch, wir müssen biblische Gedanken über Gott denken und diese Gedanken bestimmen dann auch unsere Gefühle. Wir empfinden in unseren Herzen eine echte Begeisterung für unseren Gott, der sich durch sein Wort offenbart hat. Die Erkenntnis Gottes muss also die Grundlage sein für unsere Emotionen für Gott, unser Denken, die Grundlage für unser Fühlen. Wir können also Gott nicht anbeten, wir können nicht richtig für ihn empfinden, wenn wir nicht über ihn nachdenken, wenn wir ihn nicht richtig kennen. Belehrung zur Anbetung, Lehre, die zum Lobpreis führt. Diese Grundstruktur finden wir auch in den bekannten alten Hunderter, den wir heute gemeinsam betrachten wollen. Noch einmal ein Psalm in diesem Sommer. Psalm 100, es ist ein liturgischer Psalm. Er wurde wahrscheinlich gesungen auf dem Weg zum Tempel in den Gottesdienst. Und wenn wir diesen Psalm aufmerksam lesen, dann finden wir in ihm genau diesen Grundgedanken, Lehre, die zum Lobpreis führt. Die erste Strophe besteht aus den Versen 1 und 2. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Auch hier wieder, der Friedemann hat uns vorhin belehrt vom Imperativ. Eine Befehlsform. Deshalb auch das Ausrufezeichen am Ende des Satzes. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, das ist Lobpreis. Jauchzt, jubelt dem Herrn zu, dient ihm voller Freude, kommt zu ihm mit Lobgesang. Der Psalm beginnt also mit Lobpreis. Und dann in der zweiten Strophe in Vers 3 geht's gleich weiter mit Lehre. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sind sein Volk und die Herde seiner Weide. Erkennt. erkennt etwas. Um etwas zu erkennen, müssen wir nachdenken. Wir müssen sehen, wir müssen schmecken. Wir müssen uns mit der Wahrheit der Lehre über Gott auseinandersetzen. Erkennt, dass der Herr Gott ist, dass er der Schöpfer ist, dass er der Hirte ist. Das ist Belehrung. Das begeistert mich in diesem Psalm. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubelgesang, erkennt. Könnt ihr das sehen, wie das hier miteinander verbunden ist? Lobpreis und Lehre, Erhöhung Gottes und Erkennen. Jubelt, jauchzt, dient, singt. Erkennt. Mit anderen Worten, wenn wir den Herrn mit unserer Stimme preisen wollen, wenn wir ihm mit Freuden dienen wollen, wenn wir vor sein Angesicht treten und ihm singen wollen, dann können wir das nur tun auf der Grundlage dessen, was wir von Gott erkannt haben. Ich hoffe, wir können das alle sehen, wie die Lobpreisstrophe und die Belehrungsstrophe hier zusammenhängen. Die Belehrungsstrophe beginnt mit diesem Wort erkennt. Auch hier wieder ein Imperativ. Hebräisch, yada, erkennt, dass der Herr Gott ist. Wir können Gott nicht immer verstehen. Und ich glaube, das wurde sehr deutlich an den letzten zwei Sonntagen, wo wir auch zwei Psalme betrachtet haben. Psalm 42 und dann letzten Sonntag Psalm 13. Wir können Gott nicht immer verstehen. Aber wir können ihm selbst im Unverständlichen erkennen. Wir können ihn nicht durchschauen. Aber wir können ihm näher kommen, uns ihm hingeben, uns ihm anvertrauen. Erkennen bedeutet intime Nähe. Der Lobpreis wurzelt also in der Erkenntnis Gottes. Und nun folgt die dritte Strophe und wir lesen in Vers 4. Ziert ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Hier sind wir wieder zurück beim Lobpreis. Zieht ein mit Dank, mit Lobgesang, mit Preis, mit Halleluja. In der ersten Strophe werden wir aufgefordert, dem Herrn zu jubeln, ihm zu dienen und zu singen mit Freude. In der dritten hat der Lobpreis mehr die Form von Danksagung und Preis. Und das sind, wenn wir die so lesen, diese Worte, das sind liturgische Worte irgendwo für uns heute und auch damals. Sie wurden gesungen im Tempel und sie klingen ein bisschen altmodisch in manchen modernen Ohren. Aber das ist nicht ein altmodisches Vokabular. Es ist eigentlich ein Lobpreisvokabular, was wir hier finden. Und wir sollten diese Worte nie inflationär gebrauchen, wenn wir zu Gott reden oder zu ihm singen. Und deshalb ist es eigentlich schade, dass unsere Welt heute so wenig Verständnis für diese Begriffe hat. Und ein Wort wird dann gleich mit, wie in dem Slogan vorhin, mit drei, vier Toren verbunden. Und keiner weiß, was das Halleluja wirklich bedeutet. Inflationär gebraucht. Das war ein gutes Beispiel dafür. Jauchzen, Freude, Jubel, Dank, Lobgesang, Preis, das sind Worte, die wir in unserer Anbetung bewusst gebrauchen wollen. Und liebe Geschwister, es tut mir leid, wenn manchmal auch in unserem Gottesdienst, in unserem Lobpreis von diesem Jubel und dieser Freude und diesem Jauchzen und dieser Begeisterung manchmal gar nicht so viel zu spüren ist. Das Volk Gottes, wenn die in den Tempel hochgegangen sind, um dort zu opfern Und den Herrn anzubeten, da war Freude da. Begeisterung von diesem Gott, Jahwe. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich erwarte nicht ein ekstatisches, ausgelassenes Singen, wie wir das vielleicht, was weiß ich, aus anderen christlichen Kreisen kennen. Aber ich möchte uns mal herausfordern, dass wir uns ehrlich prüfen. Wenn wir durch unsere Lieder den Herrn loben, wenn wir ihn preisen und ihm danken und ihm zujubeln, machen wir es ja so gut wie nie hier, dass wir ihm zujubeln. Was bedeutet das überhaupt, zuzujubeln dem Herrn? Empfinden wir wirklich eine tiefe, echte, sprudelnde Freude in unseren Herzen für ihn? Erfreuen wir uns wirklich an dem, wer er ist? Ist unser Lobgesang gekennzeichnet von dieser Freude, von dieser Begeisterung an Gott, zu der dieser Psalm uns hier auffordert? Ich möchte uns ermutigen, wenn wir hier zusammenkommen, lasst uns ehrlich vor Gott treten und mit diesen Worten aus dem Psalmen Gott erhöhen und loben. Herr, ich jauchze dir zu, ich freue mich an dir, ich will dir mit Freuden dienen, ich juble dir zu, weil ich dich liebe, ich danke dir und ich preise dich. Das ist kein, in Anführungsstrichen, charismatisches Vokabular, sondern es ist biblischer Wortschatz, meine Lieben. Und wenn du das vielleicht nicht so sagen kannst, weil du das nicht so empfindest, dann wäre es gut, wenn du einfach nur beten könntest: Herr, hilf mir, dass ich mich an dir einfach, an dir selber einfach mehr erfreuen kann. Dass ich das lerne, mich an dir zu erfreuen. Hilf mir, dass ich dir zujubeln kann, dass ich dir vertrauen kann, dass ich dich ehren und erhöhen kann. Hilf mir, dass ich dir danken kann für das Gute als auch für das weniger Gute, das auch letztlich zu meinem Besten dient. Die Bibel und besonders die Psalmen, sie inspirieren uns, wie wir beten sollen. Es ist ja ein Gebetsbuch. Mitten in der Bibel, 150 Lieder und Gebete. Lassen wir es zu, dass diese Worte unsere eigenen werden. Und ich bin sicher, Gott freut sich darüber, wenn seine Kinder vor ihn treten mit aufrichtigem Herzen und ihn loben und preisen und ihm danken und ihn erhöhen. In dieser dritten Strophe haben wir also, wie in der ersten Strophe, ebenfalls einen Aufruf, unseren Gott anzubeten. Lesen wir noch die letzte Strophe, Vers 5. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Hier haben wir wieder die Lehre. Könnt ihr das sehen? Wenn wir Gott anbeten wollen, wenn wir ihm danken und loben wollen, müssen wir drei Dinge erkennen. Welche drei Dinge? Gott ist gut, er liebt dich mit ewiger Liebe, er ist treu. Das heißt, er hält seine Versprechen für alle Zeiten. Nun glaube ich, ein Schlüsselwort in diesem Psalm ist dieses kleine Wörtchen denn am Anfang von Vers 5. An diesem kleinen Wörtchen, das ist eine Konjunktion, an diesem kleinen Wörtchen denn hängt letztlich, so will ich mal sagen, eine ganze Lehrphilosophie. Es hängt daran letztlich eine ganze Weltanschauung. Denn der Herr ist gut. Da wird etwas begründet. Der Grund, warum wir leben, wird von diesem kleinen Wörtchen in diesem Vers eingeführt. Ein kleines Wort kann schon einen ganz großen Unterschied machen. Das wissen die Männer unter uns, die verheiratet sind und diejenigen, die noch heiraten wollen, denen steht das noch bevor. Wir wissen sicherlich, wie wichtig ein einziges Wort sein kann. Ihr erinnert euch noch, als ihr eurer damaligen Freundin diese eine Frage gestellt habt: Willst du mich heiraten? Die Antwort auf diese Frage hätte entweder Nein oder Ja sein können. Wenn es ein Ja war, baut man ein ganzes Leben auf dieses Wort. Worte sind nicht unbedeutend. Das haben wir heute jetzt schon gelernt in diesem Gottesdienst, offensichtlich. Und dieses kleine Wörtchen denn ist bedeutend, ist eine Konjunktion, weil es eine Begründung einleitet. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen, denn er ist gut, denn seine Chesed-Liebe, das heißt seine bedingungslose, gnädige Liebe, von der wir letzten Sonntag gehört haben, sie ist ewig, seine Treue hört niemals auf. Wenn wir diese Verbindung nicht sehen, wenn wir nicht erkennen, warum wir ihn preisen, loben, anbeten und ihm danken sollen, ist unser ganzes Loben und Preisen bedeutungslos und es bringt Gott keine Ehre. Unser Loben und Preisen, unser Dank und unsere Anbetung gründen und wurzeln in der Theologie, sprich auf der Lehre von Gott. Unser Lobpreis gründet darauf, wer Gott ist. Er ist immer ein Reflex, eine persönliche Antwort auf das, wer Gott ist. Und wer er ist, erfahren wir aus seinem Wort. Und deshalb hat mir dieses Bild so gut gefallen, dieser Mann hier, der seine Hände zum Himmel streckt im Lobpreis und in seiner Hand eine Bibel hat. Der Herr ist gut, er liebt dich. Er ist treu. Liebe Geschwister, wir kommen hier zusammen, um Gott mehr und mehr zu erkennen. Dafür brauchen wir eine gottzentrierte Belehrung. Und das ist uns wichtig hier. Und wenn wir mit unserem Herzen sehen, wie Gott ist, wirklich mit unserem Herzen, das muss mit dem Herzen gesehen werden, dann können wir nicht anders als ihm freudig zujubeln und anbeten. Lehre und Lobpreis gehören zusammen, Belehrung zur Anbetung. Das ist ein grundlegendes Prinzip unserer Zusammenkunft. Und genau das drückt auch dieser Psalm hier durch seinen Aufbau aus. Lobpreis, Lehre, Belehrung, Anbetung. Lasst uns, bevor wir noch etwas genauer uns anschauen, was wir lernen und wissen sollen über Gott, unsere Freude Ausdruck geben mit einem Lied. Und ich lade uns ein, dass wir wirklich mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Wesen, ganz bewusst im Jetzt singen. Denn wir haben gesehen, der Herr ist unser Gott. Er hat uns gemacht. Wir sind seine Kinder. Er ist gut. Und seine Bundesliebe, seine Treue währet ewiglich. Lass diese Wahrheiten jetzt unsere Anbetung bestimmen. Und wir wollen jetzt von Herzen mit Freude singen. Groß und herrlich. Ihm sei Ehre. Erkennen, damit wir im Freudiglob singen, dienen und danken können. Lass uns über die Antwort nachdenken, die wir in Vers 3 und 5 finden. In Vers 3 werden drei Dinge genannt. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Erkennt, dass er der Schöpfer ist. Wir haben uns nicht selbst gemacht. Erkennt, dass wir sein Volk sind, die Herde seiner Weide. schauen wir uns diese Aussagen etwas genauer an. Und ich möchte euch bitten, macht das jetzt einfach, betet in euren Herzen, dass diese biblischen Wahrheiten, die wir eigentlich alle schon kennen, wir kennen sie, wir haben schon so oft davon gehört, dass die neu unser Herz berühren. Betet, dass wir dieses Wort Gottes mit den Augen des Herzens sehen und dass es uns in unserem tiefsten Inneren berührt. Dass das geschieht, kann nur der Geist Gottes bewirken. Nicht meine Worte und nicht meine Rhetorik oder meine Predigt hier. Es ist ein Geschenk Gottes, dass unser Herz auf das antwortet, was wir in unserem Kopf begreifen. Also hier meine Einladung, lasst uns betend hören. Zum Ersten einige Gedanken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Wenn wir dieses Wort Herr in Großbuchstaben in den meisten unseren Bibeln lesen, dann was bedeutet das? Genau. Es bedeutet, dass Gott, Elohim auf Deutsch allgemein Gott, Dios, God genannt, in einigen Fremdsprachen. Es bedeutet, dass dieser Gott einen Namen hat. Herr in Großbuchstaben in unseren Bibeln ist die Übersetzung des Namens Yahweh. Und das haben wir ja auch schon sehr oft gesagt und erwähnt. Namen im hebräischen Denken haben eine viel tiefere Bedeutung, als das bei uns der Fall ist. Im jüdischen Denken widerspiegelt der Name den Charakter oder das Wesen einer Person. Und wir erinnern uns sicherlich an diese beeindruckende Selbstoffenbarung Gottes und seines Namens bzw. seines Charakters auf dem Berg Sinai. Der Herr steigt in der Wolke herab und ruft seinen Namen aus, Yahweh, Yahweh. Und die Juden, sie betrachten diesen Gottesnamen so heilig, dass sie nicht einmal aussprechen wagen. Allein schon dieser persönliche Name Gottes, er ruft Ehrfurcht hervor. Und seine Grundbedeutung ist der Selbstseiende. Dieser Name, er leitet sich ab von dieser Verbform, ich bin. Man könnte wörtlich auch sagen, er, der ist, der er ist. Oder auch anders gesagt, der ewige Ich Bin. Das bedeutet der Name Yahweh. Und er verkörpert die ewige, sich selbst erhaltende, selbstbestimmte, souveräne Wirklichkeit Gottes. Er ist der persönliche, ewige, absolute Gott. Es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Er ist der ewig sein dem ganzen Universum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft ist ihm unterstellt. Wenn also hier steht, erkennt, dass Yahweh Gott ist, dann bedeutet das für Israel und für uns heute, es gibt nur einen Gott. Und das ist Yahweh. Lasst uns in Ehrfurcht vor ihn treten. Und wenn wir dieses Wort Herr in Großbuchstaben das nächste Mal bei unserer Bibellese lesen, vielleicht denkt ihr dran oder denken wir dran, wir begegnen hier dem gleichen heiligen Gott, den Mose damals begegnete, denn Gott ist unveränderlich. Wir sind nicht Gott. Yahweh ist Gott. Und seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich. Das Zweite, was wir erkennen und verinnerlichen sollen aus Vers 3, ist Folgendes. Er hat uns gemacht. Er ist unser Schöpfer. Wir sind kein Produkt des Zufalls oder eine Laune der Natur, wie es in diesem alten Lied heißt. Wir sind auch nicht in erster Linie das Produkt unserer Eltern, sondern das Produkt Gottes. Jeder einzelne von uns hier, liebe Geschwister, bitte schaut euch an. Schaut mal nach links, nach rechts. Schaut eurem Nachbarn in die Augen. Ihr seid alle Geschöpfe Gottes. Originale Gottes, die es nur einmal auf dieser Welt gibt. Für mich immer faszinierend, irgendwo mich wiederzufinden, wo sehr viele Menschen sind, auf der Fußgängerzone zum Beispiel. Und einfach mal 2-3 Minuten da zu stehen und diese ganzen Menschen anzuschauen, die da über diese Straße laufen. Jeder Einzelne ein Original, ein Geschöpf Gottes. Oder seit wir hier Oase machen, auch schon seit 1,5 Jahren. Und wir lernen hier eine neue Kultur, wir lernen andere Menschen kennen. Und auch schätzen und auch lieben. Jeder einzelne von diesen Menschen ist ein Geschöpf Gottes. Hat eine Geschichte, ist von Gott gewollt. Ein Original. Er hat uns gemacht. Und wir sind Fleisch und Blut. Aber auch Seele und Person. Und dann sehen wir in diesem Vers noch ein drittes. Er hat uns nicht nur gemacht, sondern er ist auch unser Hirte. Das bedeutet, er weidet uns, er sorgt für uns, wir gehören ihm. Wohl dem Menschen, der das erkennt und erfährt. Der Herr ist mein Hirte. Ich gehöre zu seinem Volk, zur Herde seiner Weide. Ich gehöre nicht mir selbst, sondern ihm. Und liebe Schwester, als ich das las, da musste ich an das Kreuz denken. Ich musste daran denken, dass wir als Menschen, die auf das Kreuz zurückblicken, eigentlich diese Wahrheit, dass wir uns nicht selbst gehören, noch mehr verinnerlichen müssten. Gott hat uns nicht nur gemacht, sondern er hat uns auch erkauft. In 1. Korinther 6, da schreibt der Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn, hier wieder dieses kleine Schlüsselwörtchen, Begründung, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Als Christen, als Menschen, die auf dieser Seite des Kreuzes leben, wissen wir, wir sind sozusagen doppelt sein Eigentum. Wir gehören ihm, weil er uns gemacht hat. Und wir gehören ihm, weil er uns mit seinem Blut erkauft hat. Aber hätte er uns nicht mit seinem Blut erkauft, so könnten wir nicht sein Eigentum sein, denn als Geschöpf haben wir gegen Gott rebelliert. Wir haben gesündigt. Die Botschaft des Evangeliums macht es deutlich. Um Gott zu gehören, müssen wir nicht nur irdisches Leben bekommen, sondern auch geistliches Leben. Wir müssen nicht nur erschaffen, sondern auch erkauft werden. Wir müssen zu seinen Schafen gehören. Und das ist die gute Nachricht. Der Hirte, er lässt sein Leben für seine Schafe. Das hat Jesus Christus für uns getan. Hätte er uns nicht gesucht und sein Leben für uns hingegeben, wäre für uns als Schafe am Ende nur die Schlachtbank des Gerichts, die Schlachtbank des ewigen Todes übrig geblieben. Wenn ich also diesen Psalm mit der Brille des Neuen Testaments lese, wir sind sein Volk, die Herde seiner Weide, dann ist das für mich nichts anderes als Evangelium. Frohe Botschaft. Deshalb, jauchzt dem Herrn, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, denn wir haben erfahren und erkannt, dass der Herr Gott ist, dass er unser Schöpfer und unser Heiland, ja unser Hirte ist. Was müssen wir noch von Gott erkennen, damit wir ihm freudig Lob singen, dienen, danken und preisen können? In Vers 5 werden uns nochmal drei Dinge vor Augen geführt. Erstens, der Herr ist gut. Seine Gnade ist ewig. Wobei, ich erwähne es nochmal hier, das Wort Gnade, manchmal Güte übersetzt. Das Wort Chesed ist dieses wunderbare hebräische Wort, das die gnädige, unerschöpfliche, bedingungslose, loyale Bundesliebe Gottes zu den Seinen, zu seinem Volk beschreibt. Seine Gnade ist ewig. Seine Treue hält für alle Zeiten. Es berührt einfach mein Herz, wenn ich das so lese. Die Lehre, die wir aus Vers 3 entnehmen, hat etwas mit der Autorität, der Macht Gottes zu tun. Er ist Jahwe, der ewig Seiende. Er ist der Schöpfer. Er hat uns gemacht. Wir gehören ihm. Und dann in Vers 5 wird uns gesagt, warum diese ganze Autorität, diese ganze Macht. Die beste Botschaft ist, die es gibt, nämlich, er ist gut, er ist liebevoll, er ist treu. Wir finden immer wieder diese zwei wichtigen Wahrheiten über Gott in der Schrift, im Alten wie im Neuen Testament. Ich bin Gott, ich habe dich gemacht, du gehörst zu mir. Wehe, du schaust nach anderen Göttern. Das wird Konsequenzen haben. Und dann gibt es eben noch diese andere Wahrheit über ihn. Ich bin gut. Ich bin langsam zum Zorn. Ich liebe dich. Ich bin gnädig und treu und halte mein Versprechen für alle Zeiten. Bin ich treu. Autorität und Macht. Und dann auch Liebe, Gnade und Treue. Das ist unser Gott. Nun, wenn damals das Volk des Alten Bundes Gott Lob singen und ihm danken und anbeten und preisen konnte, in dem Wissen, dass der Herr gut ist, dass seine gnädige, loyale Liebe ewig währt und seine Treue alle Zeiten hält. Wenn sie das damals schon tun konnten, wie viel mehr sollten wir heute als ein Volk des neuen Bundes das tun, da wir doch die bedingungslose Liebe Gottes in Jesus Christus am Kreuz sehen durften und in unserem Leben auch erfahren haben. Wie viel mehr sollten wir das heute tun können? Und ich möchte am Ende dieser Botschaft uns einfach nochmal ein paar Verse aus dem Römerbrief lesen, Römer 5, einfach so als Brennstoff für unsere Anbetung. Da schreibt Paulus, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich möchte diese Predigt über Psalm 100 schließen und so wie ein Ausrufezeichen das Kreuz ans Ende dieser Predigt setzen. Gott ist gut. Er liebt Versager. Er liebt Sünder. Und deshalb ist seine Liebe ganz anders als unsere Liebe. Jesus Christus, er hat den höchsten Preis für unser ewiges Heil am Kreuz von Golgatha bezahlt. Und wir dürfen wissen, dass seine Gnade und Treue, die allein begründet sind in seiner ewigen Liebe, für die Seinen, für diejenigen, die zu ihm gehören, nie aufhören werden. Das ist die wunderbare Lehre des Wortes Gottes. Und wir sollten, solange wir auf dieser Erde leben, nicht müde werden, uns dieser Lehre immer wieder auszusetzen, sie auch unseren Kindern und Kindeskindern beibringen und sie natürlich auch dieser verlorenen Welt immer wieder verkündigen. Meine Lieben, das ist Belehrung zur Anbetung, Lehre, die zum Lobpreis führt. Und deshalb kommen wir hier zusammen jeden Sonntag. Wir wollen immer wieder und immer mehr von Gott lernen. Wir möchten ihn erkennen, ihn besser kennenlernen. Und wir wollen ihn loben und uns an ihm erfreuen. Unser Herr ist gut, seine Liebe ist ewig, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Deshalb lasst uns auch in die neue Woche oder auch in die neuen Wochen, die vor uns stehende Zeit, einfach gehen. Und unserem Herrn nicht nur aus Pflichtbewusstsein, sondern einfach mit Freude dienen, mit einem dankbaren, mit einem anbetungsvollen Herzen. Wir haben einen großartigen Gott. Er hat uns zuerst geliebt und wir lieben diesen Gott auch. Amen.